Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wie frauenfeindlich ist der Kunstbetrieb und wie viel Sichtbarkeit wird Künstlerinnen heute zugestanden? Ein Symposium in Berlin geht dieser Frage nach. Wir waren dabei und berichten. Und dann schauen wir auf eine Jahrhundertkünstlerin des Theaters, die nun auch noch mal etwas sichtbarer wird. Helene Weigel erhält auf dem Gelände des Berliner Ensembles, dessen erste Intendantin sie war, eine eigene Skulptur. Die Künstlerin Monika Bonvicini hat sie mit Studierenden entworfen und erzählt uns von diesem Projekt. Aber nicht nur die große Vergangenheit des Theaters beschäftigt uns heute, sondern natürlich auch die Gegenwart. Mozarts Zauberflöte wird in Gelsenkirchen auf der Bühne zum Computerspielerlebnis und Regisseur Sebastian Hartmann inszeniert in Dresden einen Abend rund um die Träume in Europa. Ob die eher hoffnungsvoll oder doch sehr düster ausfallen, das erfahren Sie heute bei uns in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Künste, auch die bildende Kunst, sind heute offen und selbstverständlich feministisch, sollte man meinen. Aber offenbar sieht die Realität hinter den Kulissen oft ganz anders aus, wenn es etwa um die tatsächliche Repräsentation in Ausstellungen geht. Grund genug für den neuen Berliner Kunstverein NBK, das Problem von Grund auf zu diskutieren. Misogynie, ein Symposium, heißt die Veranstaltung, die heute dazu stattgefunden hat, um der Frauenfeindlichkeit im Kunstbetrieb nachzugehen. Mein Kollege, unser Kunstkritiker Carsten Probst war dabei und kann uns davon berichten. Schönen guten Abend, Herr Probst.
Hallo, guten Abend.
Herr Probst, was für Gäste und Rednerinnen haben denn da heute zu dem Thema gesprochen?
Ja, also das Symposium hat versucht, so eine Brücke zu schlagen zwischen historischer und aktueller Situation. Also es waren KunsthistorikerInnen dabei deswegen, AktivistInnen, KünstlerInnen aus England und aus Deutschland. Der Ton, muss man sagen, war insgesamt eher wenig aktivistisch, sondern es ging eher so um eine fundierte, kann man sagen, Diskussionsrunde, sehr ruhig, manchmal fast ein bisschen akademisch, was natürlich so ein bisschen dem Umstand geschuldet war, dass die Kunstzeitschrift Texte zur Kunst dieses Symposium mitorganisiert hat, die ja immer so ein bisschen versucht, Kunstgeschichte und Gegenwart zusammenzubringen.
Und was für Fakten wurden dann angesprochen? Worin äußert sich die Frauenfeindlichkeit konkret in der Kunst?
Ja, damit begann es eigentlich schon. Also sie äußert sich nämlich vielleicht nicht ganz so eindeutig immer wie der Begriff Misogynie oder Frauenfeindlichkeit, das vielleicht so aus der Alltagserfahrung nahelegen würde. Landläufig versteht man darunter natürlich erstmal so versteckte oder offene Gewalt gegen Frauen, die oft auch gerade physisch ausgeübt wird. Aber Susanne Huber, die Kunsthistorikerin aus Bremen, sieht es für den Kunstbereich etwas komplizierter.
We've known since the 1970s that the personal is also political, but
also wir wissen zwar, sagt sie, dass seit den 1970er Jahren das Private und das Politische also zusammenkommen, aber in der Welt der Kunst sind die Dinge nicht ganz so eindeutig. Ästhetisches Vergnügen entsteht oft durch widersprüchliche Impulse, von der Spannung zwischen Anziehung und Abstoßung, zum Beispiel zwischen Intimität und Dominanz. Und oft schert sich eben die Kunst dabei auch gar nicht so um klare ethische Grenzen, die in der Gesellschaft gelten. Und gerade deshalb ging es eben an diesem Abend auch nicht so sehr um moralische Fragen. Misogynie zeigt sich in vielen Bereichen. Wir sprechen ja schon lange von der männlich dominierten Kunstgeschichte. Dabei geht es aber eben weniger so um körperliche Gewaltdarstellung, darum auch, aber vor allem auch um bestimmte Rollenzuschreibungen an Frauen in der Kunstgeschichte zum einen, aber auch in den Institutionen, in den Museen, die diese Kunstgeschichte vermitteln. Es geht auch um die Wissenschaft, die Frauen, Künstlerinnen eben auch oft gar nicht beachtet hat und natürlich auch um den Kanon der Kunstgeschichte, der sowohl das Bild von Frauen als auch ihren Zugang zur Kunst lange ganz stark ja reglementiert hat.
Also da gibt es diesen männlichen Blick, von dem immer gesprochen wird, wenn die ganze westliche Kunstgeschichte davon ja eigentlich dominiert wird. Wie lässt sich dagegen angehen? Es gibt ja immer Forderungen, bestimmte Bilder zum Beispiel aus Museen zu entfernen, die als sexistisch angesehen werden oder die zum Beispiel Vergewaltigungsszenen zeigen. Sie haben das ja eben auch schon angedeutet. Wie haben die TeilnehmerInnen des Symposiums denn solche Forderungen diskutiert heute?
Ja, ich hatte damit fast eigentlich auch gerechnet, dass es solche Forderungen auch wieder geben würde, aber so ein Bildersturm, so aus ethischen Gründen, war eigentlich überhaupt kein Thema. Also die renommierte Londoner Kunsthistorikerin Catherine McCormack zum Beispiel schrieb eigentlich ganz eindrucksvoll den für sie eigentlich entscheidenden Punkt, der für eine bestimmte misogyne Grundeinstellung der westlichen Kultur sorgt. Und das ist eigentlich ihrer Meinung nach eher was ganz Unauffälliges, weil es inzwischen völlig normal und völlig gewohnt und etabliert ist. Und dazu Catherine McCormack.
I think that what happens in the art museum, what gets validated in the art museum, trickles down into contemporary media. So therefore we have the.
Sie sagt, was in Kunstmuseen kunstgeschichtlich beglaubigt wird, das sickert natürlich ein in die zeitgenössische Medienwelt und verbreitet sich dadurch natürlich auch. Es gibt bestimmte Vorerwartungen über das Weibliche, die seit Jahrhunderten vorgeprägt sind von all diesen Venus-Darstellungen, von denen es ja Tausende gibt in allen möglichen Museumssammlungen rund um die Welt. Und auch die Museen selbst, ihre Art, das zu präsentieren, beeinflussen den Blick, was Schönheit und was Gewalt ist. All das, meint sie, beeinflusst eine Vorerwartung, was kulturell normal ist und auch als solches konsumiert werden kann. Und wenn man, wie geschehen zum Beispiel, fordert, dass etwa Correggios Jupiter und Io oder die Entführung des Ganymed abgehängt werden, weil darin so offenkundige Vergewaltigungen so dargestellt werden, als gäben sich die Opfer dem auch noch ekstatisch hin, dann, meint McCormick, greift das viel zu kurz. Also sie lehnt eigentlich auch so Triggerwarnungen und so weiter ab. Stattdessen sollen die Museen viel, viel stärker in die Vermittlung gehen, aktive Arbeit der Kontextualisierung leisten, das Publikum viel stärker mitnehmen, um ein Verständnis solcher Szenen viel offensiver auch zu fördern.
Aktuell gibt es ja oft Befürchtungen vor einem konservativen Backlash in der Kulturpolitik. Das wird ja eigentlich in allen Bereichen gerade diskutiert. Wurde das heute auch mit in die Diskussion aufgenommen?
Also ich fand das eher in Anspielungen deutlich. Ich hatte den Eindruck, dass man insgesamt heute eher keinen Gedanken so sehr daran verschwenden wollte. Aber es gab eine Aktivistin, Juliana Gleason, eine Transperson und Aktivistin, die Museen überhaupt unterstellt, dass sie gar kein Interesse an solchen Kontextualisierungen haben. Also dass sie eher so auf ganz eindeutige, duale Identitäten setzen. Und sie verglich dann so ein bisschen polemisch die Kunstwelt mit dem Sport oder mit rechtsradikaler Politik. Aber da schwang auch eigentlich so ein bisschen Ironie mit dabei. Also es war jetzt kein Aufruf zum Museumssturm.
Und wenn Sie jetzt auf diesen ja auch langen Diskussionstag zurückschauen, haben Sie das Gefühl, dass die Situation von Frauen, von Künstlerinnen im Kulturbetrieb da heute auch engagiert verteidigt oder dass da eine Position aufgemacht wurde, dass man gesagt hat, wir müssen da die Position der Frauen auch stärken im Betrieb selber. Also jetzt nicht nur, wenn es um sexistische Darstellungen in der Kunst geht, sondern auch um Repräsentation und Gleichberechtigung.
Ja, ich würde sagen, es gibt einen Status, den es zu verteidigen und auszubauen gilt. Ich glaube, das ist allen bewusst. Ich denke, das Entscheidende ist nach wie vor, also ich kann vielleicht aus einer eigenen Erfahrung erzählen, ich habe in einem Museum vor wenigen Monaten einmal eine Hochrechnung gemacht, wie lange dieses Museum gebraucht hat, um seine Sammlung zu erstellen. Und die Museumsdirektorin sagte, um tatsächlich eine Parität zwischen weiblichen und männlichen Positionen in der Sammlung herzustellen, müssen wir nochmal 150 Jahre sammeln, angesichts des sozusagen des Etats, den wir überhaupt zur Verfügung haben. Das sind natürlich die absolut realen Widerstände, gegen die auch die engagiertesten Bewegungen sozusagen sich immer noch durchsetzen müssen. Das heißt, man braucht einen langen Atem. Und davon war auch dieses Symposium getragen.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über das Misogynie-Symposium im neuen Berliner Kunstverein. Herr Probst, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Wir haben gerade darüber gesprochen, Künstlerinnen haben es immer noch schwerer, hinter der männlichen Konkurrenz hervorzutreten. Auch die Ausnahmeschauspielerin Helene Weigel hat damit zu kämpfen gehabt. Hier hören wir mal ihre unverwechselbare Stimme.
Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt.
Ja, Helene Weigel mit der bekanntesten Stelle aus dem Gedicht An die Nachgeborenen von ihrem Ehemann Bert Brecht. Der steht stolz als Statue auf dem Vorplatz des Berliner Ensembles am Schiffbauer Damm. Klar, er hat dort gewirkt, aber eben nicht allein. Deshalb wird morgen eine neue Skulptur am BE eingeweiht. Geehrt wird Helene Weigel im Jahr ihres 125. Geburtstags. Sie war nicht nur die bedeutendste Schauspielerin des Hauses und Mitentwicklerin des epischen Theaters, sondern auch ab 1949 Mitgründerin und erste Intendantin des Berliner Ensembles. Eine der wichtigsten Künstlerinnen und Pionierinnen des Theaters überhaupt. Der Freundeskreis des BE hat Spendengelder gesammelt und konnte Monika Bonvicini für das Projekt gewinnen. Selbst renommierte Künstlerin und Professorin für Bildhauerei an der Universität der Künste Berlin. Zusammen mit ihren Studierenden hat sie die Skulptur entwickelt und kann uns jetzt davon erzählen. Schönen guten Abend, Frau Bonvicini.
Ja, guten Abend.
Als man an Sie herangetreten ist mit dem Auftrag, eine Skulptur für und von Helene Weigel zu entwerfen, war das für Sie und Ihre Bildhauereiklasse sofort klar, das wollen wir machen?
Naja, ich bin gefragt worden von einer Freundin, die dem Freundeskreis der Berliner Ensembles gehört, ob ich Interesse hätte, etwas zu Helene Weigel zu entwickeln mit der Klasse. Und ich habe eigentlich, glaube ich, sofort zugesagt, weil ich ein großer Fan von ihr bin und weil ich gedacht habe, dass es eine super Erfahrung auch für die Klasse wäre, erstmal an einem Projekt zu arbeiten, zu eher eine Frau und auch eine gute Übung sozusagen, um über öffentliche Skulptur nachzudenken. Deswegen habe ich eigentlich sofort zugesagt. Und ich muss sagen, die Klasse hat auch mit großem Enthusiasmus geantwortet und wir haben 2 Semester lang daran gearbeitet. Ich denke, dass, wie Sie auch gesagt haben, Helene Weigel war so eine wichtige Figur, nicht nur, weil sie eben die erste Intendantin des Berlin Ensembles, sie war aber auch Theaterregisseurin in einer Zeit, in der Frauen wirklich nur selten solche Hauptrollen übertragen wurden. Eine Schauspielerin mit einer wunderbaren Stimme, die viele sehr starke Frauenfiguren auf die Bühne brachte. Eine Künstlerin, die hat erstmal sehr früh eigentlich Anerkennung bekommen. Die war in Exil, sie ist ständig umgezogen, sie hatte Sprachbarrieren bei Schauspielern im Ausland, kam dann zurück in zerstörte Berlin und gründete die neue Theatergruppe und ihre Leitung über 17 Jahre hinweg. Also es gab sehr viele Ebenen, viele Aspekte und die Recherche der Studierenden brachten ja sehr viele faszinierende Facetten ihrer Persönlichkeit zustande, die dieses Denkmal verkörpern können.
Und in welcher Weise haben sich die Studierenden dann mit diesem Werk und diesem Leben von Helene Weigel auseinandergesetzt? Sie haben ja schon gesagt, es wurde recherchiert. Was waren denn da dann so die Hauptpunkte, mit denen die Studierenden und Sie sich beschäftigt haben?
Also es gibt sehr viel Literatur über sie, Filme, Aufzeichnungen, Interviews. Und die Studierenden haben wirklich sehr viel recherchiert und nachgedacht auch, was es bedeutete, damals für eine Frau so eine Rolle zu spielen in Berlin, in einer Berlin, die ja sehr kaputt und schwierig war, als sie zurückkam. Sie haben darüber nachgedacht, was sie gesehen hat, zum Beispiel aus ihrem Büro von der Berlin Ensemble, bis hin, was sie getragen hat. Mir war das wichtig und den Studierenden auch, dass das Denkmal auch so mit Themen, die relevant jetzt sind, wie Feminismus oder queere Perspektive, ne? Dass man damit arbeitet, von denen wir auch gedacht haben, dass für Helene Weigel wichtig gewesen wären jetzt.
Und wie kann man sich jetzt das Ergebnis vorstellen? Wie würden Sie die Skulptur beschreiben, in die all das eingeflossen ist?
Wir haben alle die Recherche und die Gedanken in eine Art Pavillon verpackt. Und das Denkmal verbindet eben verschiedene Ansätze. Es gibt skulpturale Elemente, angefangen von einem Sockel in diesem Pavillon, der wackelig als fest ist. Das kann man als seine Abstraktionen, die Exiljahren von Helene Weigel sehen, aber dann auch als eine Erinnerung, wie brüchig Geschichte sein kann. Auf dem Sockel ist ein Registool, der selber Helene Weigel entworfen hat. Es liegen auch verschiedene Gegenstände herum, wie Bücher, Stiften oder Zigaretten, Stiefel. Ein Porträt von ihr ist auch auf einer der Glasscheiben im Stil einer Serigraphie von den Studenten gemalt worden. Je nach Bildwinkel kann man das mehr oder mal weniger sehen. Und wenn die Sonne scheint, dann machen die punktuell gemalte Flächen Schatten auf die Skulptur, die drinnen ist. Es gibt auch Interviews zu hören, also es gibt auch Teile von einem Interview von Helene Weigel zu hören. Es war auch wichtig, dass nicht nur ihr Gesicht, sondern auch ihre sehr markante Stimme im Denkmal präsent ist. Und daher gibt es auch diese Audiokomponente. Es entsteht sozusagen eine Klanglandschaft, an die die Studierenden gearbeitet haben, die jeder sich anhören kann.
Also der Brecht steht immer noch auf dem Vorplatz. Wo steht denn jetzt Helene Weigel? Wo ist dieser Pavillon zu finden auf dem Gelände des Berliner Ensembles?
Also ich hätte das Denkmal von Helene Weigel direkt vor der Berlin Ensemble platziert. Aber es ist ja wunderbar, dass die Freunde der Berlin Ensemble schon letztes Jahr ein Helene Weigel Hof offiziell so gemacht haben. Und da in diesem Hof ist jetzt die Skulptur zu sehen.
Jetzt haben Sie sich ja sehr lange mit dem Projekt mit Helene Weigel beschäftigt. Haben Sie dabei auch für sich neue Aspekte an dieser Künstlerin zu schätzen gelernt?
Ich habe sicherlich nach sehr vielen Jahren nochmal was Neues dazu gelernt und meine Erinnerung an sie und mein Wissen an sie ist erfrischt worden. Ja, es gibt auch dieses Jahr sehr viele Events und Filme über sie und ich freue mich wirklich sehr, dass eine so wichtige Persönlichkeit, die so international auch war, dass so viele Sachen an sie gewidmet werden. Und ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass meine Klasse daran gearbeitet hat, weil ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass alles, was in der Stadt ist, auch nicht nur von einer Person, von einer Persönlichkeit entwickelt wird, sondern wirklich auch von einem Kollektiv sozusagen. Ja, ich finde es toll und ich glaube, auch Leon Weigel hätte das sehr, sehr gerne gemocht, dass nicht nur eine Person etwas für sie entwirft, sondern wirklich eine Gruppe von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern.
Monika Bonvicini, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.
Morgen wird der Pavillon mit der Helene-Weigel-Skulptur also eingeweiht auf dem Helene-Weigel-Hof. Das ist der frei zugängliche Innenhof des Berliner Ensembles. Der Schauspieler Timothée Chalamet hat vor kurzem für sehr viel Medienwirbel gesorgt, als er Oper und Ballett als Kunstform bezeichnete, für die sich niemand mehr interessiere. Da gab es reichlich Widerspruch, zumal die Musiktheater auch hierzulande mit großem Eifer daran arbeiten, sich neu zu erfinden und am Leben zu bleiben. Dafür hat das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen vor 2,5 Jahren ein Opernlaboratorium eröffnet, das Mir.Lab. Es soll mit digitalen Formen experimentieren und Menschen anlocken, die sonst mit dieser Kunstform wenig am Hut haben. Nun gibt's die erste Produktion im Großen Haus und gleich eine der beliebtesten Opern überhaupt. Mozarts Zauberflöte. Heute Abend fand die Premiere statt. Mozart als Computerspiel, so hat es das Theater angekündigt. Unser Kritiker Stefan Keim war dabei. Schönen guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, Herr Mumot.
Haben Sie denn dem Computerspiel zugeschaut oder selber mitgespielt?
Das dürfen wir nicht. Es gibt eine Spielkonsole in der Pause, die war aber von Kindern besetzt. Schrecklich, da konnte ich nicht ausprobieren. Mhm. Nein, ich habe die ganze Zeit zugeschaut und wir sind wirklich in einem Computerspiel. Also es gibt das Liebespaar, es ist schon die Geschichte der Zauberflöte, auch die Musik. Tamino und Pamina, die jungen Liebenden, sind in diesem Open-World-Game die Zauberflöte. Mhm. Sarastro beherrscht die Welt mit Hilfe des 7-fachen Sonnenkreises und sie müssen eine Challenge nach der anderen schaffen, aber am Schluss ist es nicht ihr Ziel, das Spiel zu gewinnen, sondern das System Sarastro zu zerstören und Freiheit auszuprobieren. Das ist so ganz grob die Geschichte.
Ja, Sie haben es ja gesagt, es ist ja schon im Original eine Geschichte aus fantastischen Welten voller Drachen, Zauberinnen, Vogelfängern und so weiter. Das bietet sich ja eigentlich für eine Computerspielästhetik an, für so ein Fantasy-Game. Hat das ästhetisch funktioniert?
Ich finde leider nicht. Es ist ein optischer Overkill. Es ist ein Bang, Boom, Bang der Ideen, von denen ich hier in unserer kurzen Zeit nur ein paar skizzieren kann. Zum Beispiel, Sie haben gerade Drachen erwähnt. Davor ist ja am Anfang Tamino auf der Flucht. Mhm. Also ganz klassisch Mozart, Caniso Guenxane, den Tenor haben wir da gerade gehört. Und wir sehen aber keinen Drachen, sondern wir sehen das Bild eines ganz süßen Hundes und aus dessen Hintern quellen das, was aus dem Hintern eines Hundes quillt. Und dieser sehr, sehr lange Auswurf ist dann die Schlange. Da, also mit diesem Humor wird am Anfang gearbeitet, durchaus ein bisschen schwierig. Es sind ganz viele Screens auf der Bühne, überall zappelt etwas, überall gibt es Bilder, die noch ins Innere des Spiels hineinführen und es gibt sehr, sehr viel Technik. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem Programmheft. Im zweiten Akt erfassen zwei Tracking-Technologien, LIDAR-Sensor und Infrarotkamera, in Echtzeit die Positionen und Bewegungen der DarstellerInnen. Auf dieser Grundlage werden KI-gestützte Bewegtbilder auf dem eigens am Musiktheater entwickelten LED-Vorhang generiert und gesteuert. Sie verschmelzen Bühnen- und Digitalwelt. Klingt toll. Mhm. Was passiert ist allerdings, dass jetzt Papageno und Papagena bei ihrem Liebesduett, also der Vogelhändler, die lustige Figur im Stück, dass die sich, weil in dem Glockenspiel, das als Item mit ins Computerspiel gebracht wird, auch noch Vogelfutter enthalten ist, die essen das und verwandeln sich dann in Vögel. Und das sieht man dann im Hintergrund ein bisschen gespiegelt mit so schwarz-weißen, unscharfen Figuren, bis sie dann in lustigen Vogelkostümen auf der Bühne auftreten. Also das ist ein bisschen das, was aus diesen wirklich irren Ideen, an denen wahrscheinlich jahrelang gearbeitet worden ist, am Schluss auf der Bühne rauskommt.
Also da wird ja wirklich an allem rumgewerkelt, was die Oper inhaltlich zu bieten hat. Und es gibt ja auch einige Punkte, mit denen Regieteams sowieso so ihre Probleme haben. Also Figuren, die heute rassistisch wirken oder befremdlich patriarchal, wie der große Sarastro, den Sie ja schon erwähnt haben. Wie geht diese Produktion, die ja offenbar sehr stolz darauf ist, sehr modern an die Sache heranzugehen, also so zeitgenössisch, wie es nur geht, wie geht die damit um, mit diesen schwierigeren Stellen des Stückes?
Also der Monostatos lässt sich verhältnismäßig einfach machen. Statt weil ein Schwarzer hässlich ist, wie es im Original heißt, heißt es, weil mein Antlitz hässlich ist, und dann hat man das Problem gelöst, denn er ist auch gar kein Schwarzer. Er ist, das ist auch noch so eine weitere Idee, ein toter Dirigent, der sich irgendwie im Zombie-Zustand wieder aus dem Boden emporgearbeitet hat. Die drei Damen sind auch Dirigenten, bekannte Dirigenten, Karajan und so weiter. Damit soll dann auch noch die Rezeptionsgeschichte der Zauberflöte reflektiert werden. Die Zauberflöte ist übrigens auch eine Zauberplatte, die immer wieder aufgelegt wird. Und jetzt höre ich mal auf mit den vielen Beispielen, weil mir raucht auch noch der Kopf. Es ist wirklich alles hineingeschmissen worden, was wahrscheinlich während der Probenphase irgendwie mal durch die Köpfe zuckte. Es ist eigentlich, was Nora Kral hier vorlegt, keine Inszenierung, sondern ein Brainstorming, das viel Budenzauber macht, aber im Kern eigentlich hohl ist.
Ja, jetzt haben Sie gerade über die toten Dirigenten auf der Bühne gesprochen. Sprechen wir mal über die Lebenden, also über das Orchester, das Ensemble, die musikalische Qualität dieses Abends. Konnte die sich denn gegenüber diesem Chaos der vielen, vielen Ideen durchsetzen? Hat es sich gut angehört?
Ach, es ging. Also es ist wirklich so, dass Johannes Klump ein bisschen, also er dirigiert souverän und macht keine großen Fehler, aber er ist auch wenig inspiriert. Es gibt eine höchst interessante Besetzung. Wir haben ja gerade schon den Tamino gehört, typischer Opernsänger. Hören wir mal ganz kurz den Papageno.
Der Vogelfänger bin ich ja stets, lustig, heißer, hopsassa.
Oh, das Heißer war schon nicht so ganz genau getroffen. Es ist gar kein Opernsänger, der hier singt. Sebastian Schiller ist das, von der Punkband Coppelius, die öfter am Haus gearbeitet haben. Finde ich eine tolle Idee. Mozarts Zauberflöte ist ja auch eigentlich sowas wie ein Musical, wenn man sich die Entstehungsgeschichte anschaut. Man kann das auch mal mit Schauspielern besetzen. Nur neben den Opernsängern geht der Sebastian Schiller völlig unter. Und das meine ich damit. Es stecken so viele großartige Ideen in diesem Abend, auch viele völlig bescheuerte Ideen, und da hat keiner mal gefiltert. Also es ist so schade, dass es jetzt nur ein Riesenspektakel ist. Also wenn man da mal kritisch drauf geschaut hätte und mal geguckt hat, was lohnt sich wirklich weiter zu verfolgen und was lassen wir vielleicht auch mal weg, dann wäre das ein echt spannendes Projekt, diese Computer-Game-Zauberflöte.
Und ja auch ein wichtiges Projekt. Ich habe es anfangs gesagt, das Opernlaboratorium möchte ja ein anderes, ein jüngeres Publikum ansprechen. Würden Sie sagen, das hat auch nicht funktioniert, da die Erlebniswelt von jungen, computeraffinen Menschen da anzusprechen?
Ich bin jetzt ja nicht mehr ganz so jung, aber das, was ich von meinen Kindern kenne, habe ich schon zwischendurch gefunden, und es war auch durchaus ein jüngeres Publikum auch da. Die gehen aber auch normalerweise zwischendurch mal in die Oper in Gelsenkirchen. Also da muss man vielleicht auch mal schauen und mal gucken, was halten die denn davon. Da konnte ich jetzt aber keine Umfrage machen. Ich musste ja direkt ins Studio.
Stefan Keim war für uns in der Premiere, hat das durchgestanden. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die Zauberflöte gibt's dann im Musiktheater im Revier Gelsenkirchen am 17., 21. und 25. Mai wieder zu erleben. Gestern, am 8. Mai, jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 81. Mal, das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Darauf folgte die Aufarbeitung der Verbrechen, und die ist bis heute nicht abgeschlossen. Zum Beispiel, wie sich jetzt zeigt, was den KZ-Arzt Josef Mengele anbelangt. Von seinen Opfern als Todesengel von Auschwitz bezeichnet, führte er dort grausame Experimente an den Gefangenen durch und schickte Zehntausende Jüdinnen und Juden in den Tod. Er floh nach dem Krieg nach Südamerika, da konnte konnte er bis zu seinem Tod 1979 in Brasilien ganz offen und unbehelligt leben. Das ist bekannt, aber offenbar konnte er auch mehrfach unter falschem Namen zum Urlaub in die Schweiz einreisen. Dazu gibt es eine Akte Mengele, die der Nachrichtendienst des Bundes in der Schweiz jahrzehntelang unter Verschluss gehalten hat. Das wird sich jetzt ändern. Der Historiker Gerard Wettstein, der zu Josef Mengele forscht, ist dagegen vor Gericht gegangen und hat in dieser Woche Einsichtserlaubnis bekommen. Darüber kann ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Abend, Herr Wettstein.
Schönen guten Abend.
Als Sie ursprünglich um Einsicht in diese Mengele-Akten gebeten hatten, lautete die Reaktion des Nachrichtendienstes des Bundes, NDB, das Dossier stünde noch bis 2071 unter Verschluss. Das ist ja wirklich ein sehr langer Zeitraum. Womit wurde das denn begründet?
Ja, in der Tat, das sind ab 91 ja 80 Jahre, wie man rechnen kann. Das hat einen trivialen Grund an sich. 1991 wurde diese Akte Mengele wieder hervorgenommen aus dem Archiv und die Akte wurde mutiert. Also irgendeine Notiz wurde dort hinterlegt und das führte dazu, dass dadurch die Schutzfrist um weitere 80 Jahre verlängert worden ist. Also grundsätzlich in der Schweiz haben sie 30 Jahre Schutzfrist. Das ist die gesetzliche Grundlage. Aber das Gesetz sieht Ausnahmen vor, vor allem dann, wenn es um Persönlichkeitsrechte geht oder um Staatsgeheimnisse.
Es ging also auch darum, nachrichtendienstlich relevante Informationen nicht an die Öffentlichkeit zu geben.
Ja, genau. Der Nachrichtendienst argumentiert, dass wenn die Akte freigegeben würde, dass dann heikle Informationen offengelegt werden über Beziehungen des schweizerischen Geheimdienstes zu anderen Partnerorganisationen.
Sie haben dagegen Beschwerde eingelegt beim Bundesverwaltungsgericht in der Schweiz und haben jetzt Einsichtserlaubnis erhalten in das Mengele-Dossier im Bundesarchiv. Wann können Sie denn darauf zurückgreifen?
Eine gute Frage, das möchte ich auch wissen. Weil der Nachrichtendienst des Bundes wird auf mich zukommen und eine neue Verfügung erlassen, nicht? Und darin wird er sagen, ja, du hast Einsichtsrecht, aber, und dann wird er Auflagen formulieren. Das hat er auch in der Medienmitteilung so kommuniziert. Und diese Auflagen werden vermutlich auch darin gipfeln, dass es viele Schwätzungen enthalten wird.
Was glauben Sie denn dennoch aus den Akten zu gewinnen? Es geht also um die Schweiz-Aufenthalte von Josef Mengele. Was ist denn bislang darüber bekannt und was können diese Akten Neues liefern?
Also, dass er 1956 in der Schweiz war, das ist unbestritten. Dass er da im Kanton Obwalden in Engelberg war, das ist unbestritten. Soweit alles okay. Was aber offen ist, ist die Frage, war er 1961, im März 61 in der Schweiz? Das ist umstritten.
Das ist ja deshalb auch relevant, weil da der internationale Haftbefehl schon erlassen war.
Ganz genau, der lag schon 1959 vor. Also wenn er da gewesen wäre, dann hätten die Behörden einschreiten müssen. Und wir wissen eben nicht, durch diese Geheimniskrämerei, oder? Wissen wir halt nicht, wie es wirklich war. War er da, war er nicht da? Es gibt Gründe, die dagegen sprechen, aber es gibt auch Überlegungen, die durchaus in die Richtung gehen. Doch, es könnte durchaus eine plausible These sein, dass er da war im März 61.
Was würde das bedeuten nach Ihrem jetzigen Kenntnisstand? Wie bewerten Sie denn als Historiker diese Tatsache, dass ein Josef Mengele offenbar trotz internationalem Haftbefehl ohne große Probleme in der Schweiz Urlaub machen konnte? Steckte da eine Absicht dahinter? Gab es da eine Intention?
Nein, das glaube ich nicht. Also 1956, das haben Sie ja schon gesagt, da lag ja noch kein effektiver internationaler Haftbefehl gegen ihn vor, oder? Da kann man sich so noch ins Offside retten, wie man so schön sagt. Aber spätestens seit 1959 können Sie nicht mehr mit diesem Argument kommen, oder?
Sie haben bei einem Interview gesagt, Sie wollten diesbezüglich mit bestehenden Mythen im Fall Mengele aufräumen. Was sind das konkret für Mythen, die da offenbar kursieren und auf die Sie jetzt Bezug nehmen wollen?
Um diese Person Mengele gibt es ja ganz viele Geheimnisse immer noch und vor allem das eine große Geheimnis für die Schweizer Geschichte jetzt, oder? War er nun da im März 61, ja oder nein? Und solange diese Akte unter Verschluss ist, wird es halt Theorien geben, die sagen, ja, der war da und der wurde nicht verhaftet. Und warum wurde er nicht verhaftet? Weil da irgendwelche Mächte ihn deckten oder weiß der Teufel was, oder? Und das ist alles unschön und hilft niemandem etwas, bringt gar nichts. Also ist hier maximale Transparenz gefordert bezüglich dieser Frage.
Und diese Transparenz wird jetzt hoffentlich zu schaffen sein, auch durch die Akteneinsicht, die Sie nehmen können.
Das hoffe ich sehr, ja, und ich hoffe, dass es dann so geöffnet wird, dass man dieser Frage nachgehen kann, oder ohne Hindernisse.
Der Historiker Gérard Wettstein, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir gehen jetzt nochmal ins Theater, nach Dresden. Da hat Regisseur Sebastian Hartmann einen sehr langen Abend inszeniert. Ist gerade erst zu Ende gegangen. Träume in Europa heißt das Stück. Und es basiert auf dem gleichnamigen Buch von Wolfram Lotz. Sebastian Hartmann ist bekannt für ausuferndes, komplexes Literaturtheater. Auch fürs Publikum ist das oft eine echte Herausforderung. Wie das heute Abend in Dresden aussah, weiß unser Kritiker Vincent Koch, der gerade aus der Premiere kommt. Schönen guten Abend, Herr Koch.
Guten Abend.
Sebastian Hartmann greift gern auf Texte vom Autor und Dramatiker Wolfram Lotz zurück. Diesmal ist also das Buch Träume in Europa. Was ist das für eine Vorlage und um was für Träume geht es da eigentlich?
Ja, also diese Vorlage, das ist ganz interessant. Wolfram Lotz hat dafür in Internetform gewühlt. Er hat, so sagt er, 35.000 Träume gelesen in irgendwelchen Untiefen des Internets. Mhm. Und knapp 100 von ihnen in diesem Buch Träume in Europa jetzt zusammengetragen, ein bisschen bearbeitet und auch miteinander verdichtet. Ja, und das, was er da schildert, das sind eher so alltägliche Dinge. Also manchmal auch ein bisschen wunderlich oder fantastisch, aber oft schon aus dem Alltag gegriffen. Also da geht es um Familiäres, es geht um menschliche Kälte und Wärme, es geht um den Tod, es geht um Abschiede. Und das ist manchmal auch sehr lustig, manchmal auch komisch, wenn zum Beispiel eine Figur im Einkaufszentrum feststellt, dass sie früher Adolf Hitler war oder so. Mhm. Aber ansonsten gibt es da auch einfach eine Figur, die sich zum Beispiel an der scheinenden Sonne erfreut. Mhm.
Vielleicht hören wir uns mal einen dieser Träume auf der Bühne an.
Jetzt hier dich im Rücken eines attraktiven Mannes und ich rief, ich liebe dich. Er drehte sich um und aus seinen Augen flogen wieder die schwarzen Furien in mich hinein, bis er weg war. Ich flog weiter und sah eine Rechtsanwältin und einen Klavierschüler. Sie lösten sich, nachdem ich gesagt hatte, ihr seid so böse, in viele Furien auf. Und weg waren sie!
Ja, da wurde es laut. Sie haben gesagt, es ist manchmal auch lustig, was diese Menschen an Träumen erzählen. Aber es klingt das jetzt nach einem ziemlich bedrückenden Albtraum. Ist der Abend insgesamt eher auf der düsteren Seite angesiedelt oder gibt es eben auch wirklich manchmal angenehme Träume?
Ja, also ich würde schon sagen, dass über dem Abend eine große Traurigkeit liegt und auch eine Melancholie. Also das drückt sich schon allein darin aus, dass die Bühne die meiste Zeit sehr, sehr dunkel ist. Und man sieht manchmal nur die Schemen. Es ist ein 10-köpfiges Ensemble auf der Bühne, also sehr viele Leute. Manchmal sieht man nur die Schemen von diesen Figuren. Aber es ist eigentlich so, dass dieser Text, wenn man ihn liest bei Lotz, dass er sehr unaufgeregt ist und sehr still. Und deswegen passt das auch ganz gut, dass Hartmann sich entschieden hat, da eher so poetisch ranzugehen und ihn in dieser Melancholie zu halten. Und es geht dann auch erstmal eher sehr still los. Also das Ensemble sitzt an einem langen Tisch, was aus so einer Art Werkbank mit Platte aufgelegt gebaut ist und spricht diese Träume einer nach dem anderen sehr unaufgeregt. Und erst allmählich fangen sie dann an, da so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Da gibt es dann mal so kleine Umarmungen, dann auch ein paar Küsse und so. Und allmählich bewegen sich die Personen überhaupt erst und fangen auch an, mit dem Text überhaupt mal was zu machen. Genau.
Aber es sind wirklich Träume, die nacheinander erzählt werden. Das klingt wie eine Nummernrevue, in der immer dasselbe passiert und das ja über mehrere Stunden hinweg.
Ja, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem des ersten Teils, den ich dann doch schon eher zäh fand. Also ich habe ja gesagt, so ein bisschen Bewegung kommt dann rein, aber in erster Linie ist das so ein bisschen so ein sprachliches Experiment und die Dresdner SpielerInnen, die meistern den Umgang mit der Sprache schon sehr gut. Also da gibt es immer wieder so schöne kleine Irritationen in der Sprache oder wenn dann ein Text aufgesagt wird und die Figuren währenddessen umfallen oder irgendwo anstoßen oder sich Huckepack nehmen und über die Bühne rennen. Aber es ist schon alles so ein bisschen behäbig und es kommt dann auch so ein paar Mittel hinzu, da kommt eine Windmaschine, die nicht funktioniert und das ist alles so ein bisschen, wirkt alles so ein bisschen zusammengesucht und hat sich für mich im ersten Teil nicht so richtig verdichtet.
Aber im zweiten Teil wurde es dann doch besser oder zusammenhängender?
Ja, im zweiten Teil kam dann zumindest ein bisschen Tempo hinzu. Mhm. Also da wurde dann auch ein bisschen mehr gesungen. Es gibt eine Stelle, in der beispielsweise Paul Kutzner Joy Division singt. Da steht ganz hinten auf der Bühne, auf dem Tisch brennt nur eine einzelne Kerze. Und das hat dann auch was in mir ausgelöst. Also da haben diese Träume dann auch so ein bisschen noch so eine andere Ebene bekommen, als nur eben dieses Aufsagen, was im ersten Teil das Problem war. Und es wird dann zum Beispiel auch, kommt dann tatsächlich ein Pyrotechniker auf die Bühne im zweiten Teil und zündet dort so eine kleine Explosion, was rekurriert auf eine Stelle im Text, wo eben von einer amerikanischen Bombe berichtet wird. Aber trotzdem waren auch im zweiten Teil die Mittel für mich so ein bisschen zusammengesucht und es hat dann eher zu so ein bisschen zu so einem diffusen Gefühl geführt.
Träume sind ja eine sehr persönliche Sache. Wird trotzdem ein größerer Bezug zu unserer Gegenwart in Europa hergestellt? Gibt es da womöglich eine Zeitdiagnose in dieser Traumdeutung auf der Bühne? Wird überhaupt gedeutet?
Nein, das macht Hartmann eigentlich nicht. Also in diesem Text scheinen mal wieder so Gegenwartshinweise auf. Es ist eigentlich ein sehr zeitloser Text, aber hin und wieder gibt es mal einen Verweis auf Boris Johnson. Dann kommt auch noch Merkel hinzu. Der Begriff Russland fällt auch einmal. Ja, und das ist dann aber so ein bisschen, also es gibt keine Metaebene. Sebastian Hartmann hat dem Text nicht unbedingt was Neues hinzugefügt. In vielen Stellen illustriert er ihn eher. Also dann sagen Figuren, dass sie hinfallen, dann fallen sie auch tatsächlich hin. Das hat mich dann irgendwann auch ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt, und lässt einen auch so ein bisschen ratlos zurück, weil eigentlich ist das ja so eine Reise ins kollektive Unbewusste, wo man auch meinen würde, dass Sebastian Hartmann damit viel anfangen kann, aber so richtig überzeugen konnte er mich nicht, was eben wirklich daran lag, dass sich das nicht so richtig verdichtet. Und man hätte diese Träume ja auch tatsächlich irgendwie selber nochmal neu arrangieren können. Aber er folgt tatsächlich einfach diesem Buch und das hat mir dann nicht so richtig eingeleuchtet.
Dabei läuft es bei Sebastian Hartmann ja gerade ziemlich gut. Er ist ein alter Hase im Regiegeschäft, ist aber gerade mit 2 Inszenierungen beim Theatertreffen in Berlin dabei. Sie sind ja auch Teil der Theatertreffen-Jury, haben diese 2 Stücke mit eingeladen, den Hauptmann von Köpenick aus Cottbus und Serotonin aus Potsdam. Das bedeutet also, dieser Abend heute in Dresden kann mit diesen Produktionen nicht mithalten.
Ja, also ich finde, dass Hartmann eigentlich der große Künstler der Verdichtung ist. Also dass er es schafft, auch durch das Zusammenspiel von Musik, von Text, von einem sehr intensiven Umgang mit Sprache und auch großen Bühnen zu überzeugen. Und das hat er jetzt bei den 2 Sachen, die wir im Theater. Da ist er ganz andere Wege gegangen, die man von ihm einfach noch nicht kannte. Und hier hatte ich gedacht, kommt er wieder so ein bisschen zurück zu dieser alten Form von ihm, wo es eben um diese nachtwandelnden Gestalten geht. Mhm. Aber so richtig überzeugen konnte mich das heute Abend ehrlich gesagt nicht. Es blieb dann doch ein bisschen vage und hat einfach nicht so viel mit mir gemacht, wie es frühere Abende, wie zum Beispiel Niedrigte und Beleidigte, die ja auch mit Texten von Wolfram Lotz gearbeitet haben, dann getan haben.
Vincent Koch, ganz herzlichen Dank.
Schönen Abend noch.
Träume in Europa ist dann das nächste Mal am Montag am Staatsschauspiel Dresden zu erleben. Und wir schauen jetzt nochmal in die Zeitungen von der vergangenen Woche. Arno Orzesek hat sie für uns nochmal aufgeschlagen und im Kulturpresseschau-Rückblick den Sport gefunden.
Als am Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung der Artikel »Es wäre doch so schön« erschien, konnte der Autor Philipp Bovermann noch nicht wissen, dass der FC Bayern am Abend gegen Paris Saint-Germain das Finale der Champions League verpassen würde. Erkennbar war jedoch, dass in Bovermann das Hinspiel noch nachwirkte, jenes 5:4 von Paris, umgehend als Jahrhundertspiel gehandelt. Bovermann jedenfalls kniete mit den Worten nieder: Was Trainer wie Vincent Kompany und Luis Enrique inszenieren, ist die mathematische und metaphysische Unwahrscheinlichkeit des Glücks, die hier für kostbare, rauschhafte Stunden zur Aufführung kommt. Wenn Ligafußball das echte Leben ist, abzüglich des echten Lebens, dann sind Partien wie Bayern gegen PSG unechtes Leben, also Kunst. Solche Begegnungen begleiten Formen des Schauders, den der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel andeutete, als er beschrieb, wie er in der Gestalt von Napoleon Bonaparte den Weltgeist zu Pferde erblickt habe. Es ist das Versprechen, Geschichte zu schreiben. So der SZ-Autor Philipp Bovermann, der unter den verschwitzten Trikots also den Weltgeist vermutete. Ach, Sie halten das für ein bisschen plemplem? Okay, dann praktizieren wir jetzt Realismus der abtörnenden Sorte, und zwar mit dem Schriftsteller Jonathan Franzen, der im SZ-Gespräch äußerte: Ich glaube, es ist zu spät, um den Klimawandel aufzuhalten. Schauen Sie sich an, in welche Richtung sich mein Land bewegt, die USA, in welche Richtung sich die Welt bewegt. Die CO2-Emissionen sind immer weiter angestiegen, von einem winzigen Rückgang während der Pandemie mal abgesehen. Okay, und während der Weltwirtschaftskrise 2008 gab es auch ein kleines Plateau. Aber ansonsten sind sie seit der Klimakonferenz von Rio im Jahr 1992 immer weiter gestiegen. Was daran sollte uns Hoffnung machen, dass wir die Verbrennung von CO2 jemals stoppen werden? An dieser Stelle nahm das Gespräch eine abrupte Wende. Der SZ-Autor David Steinitz fragte Franzen: Sie sagen, dass das Vögelbeobachten ihre Einstellung zum Tod verändert hat. Warum? Man sieht viele Vögel sterben. Man sieht auch viele Vögel, die sich gegenseitig umbringen oder die andere Lebewesen umbringen, um zu überleben. Und das zu sehen, bringt durchaus einen psychologischen Vorteil. Der Tod wird normaler, selbstverständlicher, natürlicher, weniger erschreckend. Wer Vögel beobachtet, hat weniger Angst vor dem Tod. Vögel zu betrachten, die sich gegenseitig umbringen, soll die Angst vor dem Tod verringern? Tja, das erscheint uns fast so erstaunlich wie die erwähnte Entdeckung des Weltgeistes im Fußballstadion. Um bei den ernsten Themen zu bleiben. Ist das Faschismus? Warum fragt man so? Fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, denn besagte Frage wird gegenwärtig so oft gestellt, dass Jan-Philipp Remzma die Frage selbst hinterfragte. Nehmen wir an, jemand antwortet auf die Frage, wenn sie mit Blick auf die USA unter der Trump-Regierung gestellt wird, mit Nein. Was lehrt uns das? Was, wenn die Antwort Ja lauten würde? Nichts wird klarer. Der engagierte Gebrauch des Wortes Faschismus macht nur deutlich, dass man zu denen gehört, die sich ernste Sorgen über die politische Zukunft machen. Und wer Zweifel anmeldet, ob etwa die Frage, ist das Faschismus sinnvoll sei, sieht sich mit dem Verdacht konfrontiert, er nehme die Weltlage nicht ernst. Man sucht nach einer wechselseitigen Vergewisserung affektiver Zusammengehörigkeit. So Jan-Philipp Remzma, der in der FAZ außerdem die These aufstellte, wenn ich versuche, die Gegenwart zu verstehen, indem ich danach suche, welche Züge sie mit welchen Ereignissen der Vergangenheit gemeinsam hat, so ist das ein unterhaltsamer Sport, aber kaum ein Weg, auf dem ich die Gegenwart besser verstehe. Falls das so stimmt, frönte auch der Historiker Eckhard Konze bloß unterhaltsamem Sport, als er in der Frankfurter Rundschau im Rückblick auf die Appeasement-Politik der späten 30er Jahre bemerkte, der Friedenswunsch demokratischer Gesellschaften wurde von aggressiven Staaten und autoritären Führungsfiguren ausgenutzt, damals von Hitler, heute lassen sich durchaus Parallelen zu Putin ziehen. Nicht um Hitler, um Hermann Göring geht es in James Vanderbilts Film Nürnberg, in dem Russell Crowe die Rolle des angeklagten Obernazis während des Kriegsverbrecherprozesses 1945-46 spielt. Die meisten Kritiken waren vernichtend. Die Trivialität des Blöden Made in Hollywood, titelte beispielhaft der Berliner Tagesspiegel, und alle Kritiken waren sich einig, dass Vanderbilt, wie damals in Nürnberg, auch im Film die leichenreichen Originalaufnahmen aus Konzentrations- und Vernichtungslagern zeigt, sei ein krasser Missgriff. Nur Arabella Wintermeyer sah das in der Tageszeitung anders. Die Sequenz verfehlt ihre Wirkung nicht. Umgehend ist der Film geerdet. Wo man sich zuvor über Rami Maliks bisweilen überzogenes Spiel als Görings amerikanischer Psychiater oder schräge deutsche Akzente amüsiert haben mag, alles ist verflogen, die Ernsthaftigkeit ins Gedächtnis gerufen, ebenso die Geschichte, die keinerlei Distanz zulässt. Was kann ein Film über Nürnberg Größeres erreichen als genau das? Hätten wir mehr Zeit, würden wir Ihnen jetzt die vielen Artikel präsentieren, die sich mit dem Mann, Frau, Feminismus, Gleichberechtigung, Toxizität und so weiter Komplex befasst haben. In der Tageszeitung etwa feierte Doris Akrab Physiognomie und Körperbau des Schauspielers Connor Story auf der Met Gala, anzusehen in einem kurzen YouTube-Video. Alles an diesen 12 Sekunden ist Sex. Als wäre es ein Kommentar dazu, erklärte Mirna Funk in der Tageszeitung Die Welt, Frauen, die offen über ihre körperlichen Anforderungen an Männer sprechen, gelten als selbstbewusst. Sie kennen ihren Wert. Die identische Haltung bei Männern heißt toxisch. Das ist keine Analyse, das ist Doppelmoral mit feministischem Anstrich. Die feministische Medientheoretikerin Sarah Sharma wiederum meinte in der SZ, ich sage nicht, dass nur Männer patriarchal sind. Ich sage, Menschen sind patriarchal. Falls Sie das alles fürchterlich aufregt, raten wir mit einer Überschrift der Wochenzeitung Die Zeit, pardon fürs Duzen, atme tief ein.
Arno Otzesek mit dem Kulturpresseschau-Wochenrückblick. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.